Deutschland. Erste Bundesländer heben Maskenpflicht und Zwangsmaßnahmen auf. Zurück in die Steinzeit. Ihrer Volksentscheid will klimaneutrales Berlin schon 2030. Und Welle der Solidarität mit auf 1 nach absurdem Ultimatum von Staatssender ARD. Herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Gegen den erbitterten Widerstand der Corona-Neurotiker und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rücken immer mehr Bundesländer endgültig von den Corona-Maßnahmen ab. Als erste Länder haben Bayern und Sachsen-Anhalt bereits beschlossen, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ab dem kommenden Wochenende bzw. bereits ab morgen aufzuheben. Schleswig-Holstein plant diesen Schritt für den 1. Januar. Allerdings gilt sie im Fernverkehr vorerst weiter. Und in Arztpraxen und Tageskliniken soll sie sogar bis zum 20. Januar verlängert werden. Doch selbst dieser kleine Schritt in Richtung Normalität ist zäh und mühsam. Zuvor war der Versuch der Gesundheitsminister der Länder gescheitert, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen. Der Hinweis des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holecek, dass in 23 von 27 europäischen Staaten keine Maskenpflicht mehr bestehe, weshalb dieser Schritt richtig und verantwortbar sei, fiel nicht auf ungeteilte Zustimmung. Wie Lauterbach im Bund positionierten sich auch einige SPD-Landesgesundheitsminister abermals als ewige Bedenkenträger. Es ist allerdings zu erwarten, dass weitere Bundesländer dem Beispiel der 4 maskenfreien Regierungen folgen werden. Denn dass die Maskenpflicht angesichts der nicht mehr vorhandenen Bedrohungslage in keiner Weise mehr verhältnismäßig ist, lässt sich nicht länger leugnen. Nachdem letzten Monat bereits 4 Bundesländer die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufgehoben hatten, herrscht derzeit in Deutschland nun wieder ein Flickenteppich unsinniger Regelungen, die kaum noch jemand überblicken kann. Natürlich kritisierte Lauterbach die Lockerungen umgehend. Prompt warnte er in seinem bekannten Panikton nicht nur vor angeblichen neuen und gefährlichen Corona-Varianten, sondern gleich noch vor dem aktuellen RS-Virus und der Grippe. Und das, wo die aktuelle RSV-Welle von immer mehr Medizinern eben auf die Maskenpflicht zurückgeführt wird, die das Immunsystem der Menschen massiv geschwächt habe. Allerdings wird Lauterbachs absurdes Gerede inzwischen selbst von seinen Amtskollegen einfach ignoriert. Es lässt sich nicht länger verbergen, dass in Politik und Medien eine schleichende Abkehr vom bisherigen Corona-Narrativ stattfindet. Selbst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finden sich plötzlich Berichte, die die Impfnebenwirkungen ernst nehmen. Politiker schaffen schrittweise immer mehr Corona-Beschränkungen ab, ohne dabei einzuräumen, dass diese schon immer falsch oder zumindest übertrieben waren. Auf diese Weise soll einerseits ein Schuldeingeständnis vermieden, zugleich aber auch dem deutlichen Stimmungsumschwung in der Bevölkerung Rechnung getragen werden. Sicher ist nur, dass die Corona-Hysterie endgültig ihren Schrecken verloren hat. Und wir bleiben noch beim Corona-Wahnsinn, der dazu geführt hat, dass die Zahl der Kinder, die zu Hause unterrichtet werden, in die Höhe geschnellt ist. Obwohl gesetzlich erlaubt, ist Heimunterricht von der Politik allerdings nicht gewünscht. Zu groß ist die Angst, die Bildungshoheit über die Kinder zu verlieren, schildert Walter Sitzwohl, der seine 12-jährige Tochter zu Hause unterrichtet, im Gespräch mit Birgit Püringer. Sehen Sie jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview.
Vom Kind wird die Verantwortung eigentlich weggenommen und woanders hin delegiert. Es geht einfach darum, dass dem Kind eigene Initiative, eigene Meinung nicht ausgetrieben wird, aber es wird etwas erschwert. Das ist auch ein weiterer Grund für den Hausunterricht, weil das Kind da seine Kreativität behalten kann und sich auch ein eigenes Bild machen kann. Natürlich werde ich als Vater schon sagen, du, ich sehe das vielleicht einmal so und ich sehe das hier vielleicht anders. Ich bin auch nicht nur dann quasi der Hauslehrer, ich bin ja auch Vater. Mhm. Aber in der Schule sind diese Möglichkeiten deutlich eingeschränkt. Weil da gibt es eine Agenda, die wird durch den Lehrstoff vorgegeben. Der Lehrer, der ist das schwächste Glied in der Kette, der hat das auch so zu unterrichten, dem mache ich auch keinen Vorwurf. der ist in seinen Möglichkeiten schon eingeschränkt, auch der Direktor oder die Direktorin, wenn man das jetzt politisch korrekt sagt. Auch die sind in ihren Möglichkeiten beschränkt. Das Einzige, was hilft, ist, dass sich die Leute selbst helfen. Deswegen, wir werden jetzt die Hausunterrichtskinder mit ihren Eltern, man kann so sagen, schikaniert, weil, wie gesagt, politisch nicht gewollt, und anscheinend fürchtet sich der Staat oder der Staat Österreich vor ein paar tausend Kindern und ihren Eltern.
Warum?
Warum? Ja, das da würde man jetzt ein sehr, sehr großes Fass aufmachen.
Glauben Sie, dass einfach selbstdenkende Kinder nicht gewollt sind?
Nein.
Oder Kinder, die kritisch hinterfragen?
Na, um Gottes Willen, das geht überhaupt nicht. Na. Nein, es wird auf eine Gleichförmigkeit hingearbeitet. Mhm. Gleichzeitig sagt man, na, wir sind offen für alles und wir sind so divers. Und bei uns hat auch jeder Platz. Aber es stimmt einfach nicht. Wenn dem so wäre, dann würde ich nicht erleben, was ich erlebe mit meiner Tochter im Hausunterricht.
Und die ganze Sendung Menschen, Geschichten, Schicksale auf 1, Heimunterricht, selbstdenkende Kinder sind politisch nicht gewollt, von Birgit Püringer, sehen Sie in voller Länge nur hier bei uns bei auf 1. Und wir kommen zur sogenannten Energiewende. Der Berliner Senat hat am Dienstag entschieden, dass zeitnah ein Volksentscheid durchgeführt werden soll, der es in sich hat. Abgestimmt werden soll nämlich über die Frage, ob die deutsche Hauptstadt nicht erst 2045, wie es die Ampel für ganz Deutschland vorsieht, sondern schon ab 2030 komplett klimaneutral werden soll. Dem war eine Unterschriftenaktion vorausgegangen, bei dem über 261.000 Berliner für dieses Vorhaben gestimmt hatten. Gestützt auf diverse akademische Studien fordern die Initiatoren des Volksentscheids, dass in der Hauptstadt Berlin die Nutzung von Kohle, Öl und Gas ab 2030 vollständig verboten wird. Praktisch würde dies nichts anderes bedeuten, als dass Berlin in die Steinzeit zurückkatapultiert wird. Fast alle Gebäude der Stadt werden mit fossilen Brennstoffen beheizt. Die Industrie ist zu 95% auf fossile Energieträger angewiesen. Etwa 96% der Autos und Lieferwagen und 100% der Lastwagen fahren mit Benzin oder Diesel und über 90% der elektrischen Energie wird mit Kohle oder Gas erzeugt. Die Umsetzung des Volksentscheids käme also dem Zusammenbruch der ganzen Stadt gleich. Wollte man ernstlich versuchen, allein sämtliche Autos und LKWs in den verbleibenden knapp 7 Jahren auf Elektromobilität umzustellen und Kohle- und Gaskraftwerke auf grünen Wasserstoff umzurüsten, würde dies mehr Geld als der Bundeshaushalt verschlingen. Die Verantwortlichen für diesen haarsträubenden, radikalen Nonsens sind die üblichen Verdächtigen. Es handelt sich um ein breites linkes Bündnis, dem unter anderem die Jugendorganisationen von SPD und Grünen, die Klimasekte Fridays for Future und die Tageszeitung Taz angehören. Die Initiatoren sind ernstlich davon überzeugt, ihr Ziel problemlos umsetzen zu können. Auch wenn der Volksentscheid zur Durchführung angenommen wurde, sind dessen Forderungen dermaßen irrsinnig, dass selbst der ultralinke Berliner Senat sich explizit dagegen ausspricht. Er hat sogar schon angekündigt, diesen im Falle eines Erfolgs definitiv abzulehnen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass eine relative Mehrheit der Berliner für das Vorhaben votiert, wäre dies ein Dilemma für den Rechtsstaat. In diesem Fall würde eine offenbar einem sektenartigen Wahn verfallene Mehrheit für die Zerstörung des eigenen Gemeinwesens stimmen. Die Umsetzung dieses Volkswillens würde die Grundlagen des Staates beseitigen. Für diesen Fall sehen weder das Grundgesetz noch die Berliner Verfassung eine Sonderbestimmung vor. Dass sich diese Frage überhaupt stellt, beweist, dass die deutsche Politik der Irrationalität verfallen ist. In einem solchen Ausmaß, dass es mittlerweile an Wahnsinn grenzt.
Tragen Sie sich jetzt in unseren kostenlosen Newsletter ein. In turbulenten Zeiten der Zensur sollten wir in Kontakt bleiben. Jetzt kostenlos eintragen.
Themenwechsel. Die gestrige Veröffentlichung von Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet schlug ein wie eine Bombe. Die staatlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, die gemeinsam mehr als 8 Milliarden Euro jährlich an Zwangsgebühren abkassieren, haben uns schon lange auf dem Kieker. Regelmäßig erscheinen teils derbe und vulgäre Diffamierbeiträge. Wie berichtet, will uns der Staatssender Dachverband ARD auch juristisch fertig machen. Sofort kündigten die Freien Sachsen Unterstützung an. Zitat: Es ist ein beispielloser Angriff auf den oppositionellen Sender Auf1. Das erste deutsche Fernsehen, ARD, verklagt Auf1, weil es seine Markenrechte verletzt sieht. Auf1 würde sich mit dem guten Ruf, kein Scherz, der ARD brüsten wollen und sei dem GEZ-Medium nachempfunden. Was absurd klingt, ist ein existenzieller Angriff auf das alternative Medium. Es droht ein teurer Gerichtsstreit, bei dem am Ende der Name Auf1 und alle bisher veröffentlichten Beiträge verboten werden. Dagegen braucht es die Solidarität aller Patrioten. Und die werden wir Sachsen selbstverständlich auch leben. Gemeinsam für die Freiheit. Zitat Ende. Genauso ist es. Man verlangt nicht weniger, als dass wir unsere ganze Marke und Identität aufgeben und alle Sendungen löschen. Das ist natürlich unannehmbar. Selbstverständlich werden wir gegen diesen einzigartigen Zensurversuch ankämpfen. Die Welle der Solidarität ist bisher überwältigend. Zahlreiche Alternativmedien, vom Wochenblick über Unzensuriert, Kompakt, Eingeschenkt TV, Science Files bis hin zur Tagesstimme haben sofort kritisch berichtet. Und auch in den sozialen Medien sind wir das Thema Nummer 1. Die Menschen regt dieser unglaubliche Missbrauch der Justiz zur Einschränkung der Pressefreiheit unglaublich auf. Entsprechend groß ist auch die Empörung, aber auch die Welle an Zuspruch und Solidarität, die uns auf allen Kanälen erreicht. Die kritischen Menschen da draußen wissen, dass es hier nicht nur um Auf1 geht, sondern um den ganzen Widerstand, für den wir das wichtigste Sprachrohr geworden sind. Und genau deshalb werden wir auch auf keinen Fall klein beigeben und entschlossen in diesen Kampf um das Recht hineingehen. Unsere Anwälte werden noch vor Weihnachten geballt zurückschießen. Eines ist jedenfalls klar. Wenn wir belanglos und lächerlich wären, wie das die Systemmedien bisher gerne behauptet haben, würde man nicht dieses schwere Geschütz auffahren, um zu versuchen, uns mundtot zu machen. Und genau das spornt uns jetzt nur noch mehr an, weiter den Finger in die Wunde zu legen und unsere wichtige Aufklärungsarbeit fortzusetzen. Der Bestsellerautor Gerhard Wisniewski kommentiert diese absurden Vorgänge so, Zitat: Der Milliardenkonzern ARD startet eine gigantische PR-Kampagne für Auf1. Danke dafür. Eine äußerst dämliche Entscheidung, die Auf1 in neue Höhen führen wird. Es wird immer deutlicher, dass die Globalisten Deutschland finanziell ausbluten lassen wollen. So soll der deutsche Steuerzahler etwa künftig für sogenannte Klimaschäden rund um die Welt aufkommen. Doch auch die EU bedient sich mit beiden Händen am Steuergeld der Deutschen, wie der folgende Beitrag zeigt.
Anfang November 2022 erschien die Studie »Wer finanziert die EU? Nettozahler und Nettoempfänger in der EU« des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, kurz IW. Darin werden die Finanzflüsse zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dem EU-Haushalt beleuchtet. Wenig überraschend ist, dass Deutschland den allergrößten Betrag aus hiesigen Steuergeldern in die Haushaltskasse der Europäischen Union einzahlt. Für das Jahr 2021 bedeutet das konkret 21,4 Milliarden Euro und damit 5,9 Milliarden Euro mehr als noch 2020. Mit großem Abstand folgen Frankreich mit 10,9 Milliarden Euro und dann die Niederlande mit ca. 4,1 Milliarden Euro. Zu den weiteren Nettozahlern zählen Schweden, Dänemark, Italien, Österreich, Belgien, Finnland und Irland. Zu den finanziellen Gewinnern, also den Nettoempfängern des Steuergeldsegens der Nettozahler, gehören die Steueroasen Malta, Zypern und Luxemburg, sowie alle Osteuropäer und fast alle Südeuropäer, nämlich Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Kroatien, die Slowakei, Bulgarien, Tschechien, Portugal, Spanien, Rumänien, Ungarn und Griechenland. Am meisten jedoch profitiert Polen von der EU, erhält es doch ca. 13 Milliarden Euro aus dem EU-Haushaltstopf. Kein Wunder, dass Polen sich beispielsweise solche Dinge leisten kann, wie die größte Panzerarmee Europas aufzubauen, Erst kürzlich hat Warschau 1000 Kampfpanzer und 648 Panzerhaubitzen in Südkorea bestellt, während die deutsche Bundeswehr kaum noch funktionierendes Gerät besitzt. Auch in Anbetracht der Nettopositionen relativ zum sogenannten Bruttonationaleinkommen, kurz BNE, ändert sich an dieser Reihenfolge nicht viel. Selbst danach bleibt Deutschland mit 0,58% des BNE der größte EU-Nettozahler, gefolgt von den Niederlanden mit 0,47%, Schweden mit 0,45% sowie Frankreich mit 0,42% und Dänemark mit 0,41%. Gewiss, die Finanzströme bilden nur einen Teil der EU-Politik ab, sie sind wohl aber mit die wichtigsten. Und dennoch veröffentlicht die Europäische Kommission diese Zahlen seit 2020 nicht mehr. Somit wird verhindert, dass bekannt wird, welche Länder unterm Strich mit ihren ausufernden Steuergeldüberweisungen rote Zahlen schreiben, von denen wiederum andere profitieren. Als fadenscheinige Ausrede dafür gab Johannes Hahn, der EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung, längst schon Folgendes zum Besten. Zitat: Diese Nettozahler- und Nettoempfänger-Sichtweise wird der Komplexität des EU-Budgets nicht gerecht und kann daher in dieser Form nicht mehr angewandt werden. Zitat Ende. Was für eine unglaubwürdige und lächerliche Begründung. Hahn gehört zu den vielen Politikern, die wegen mangelnder Verwendbarkeit in ihren Heimatländern nach Brüssel wegbefördert wurden, wo solche Apparatschicks ein fürstliches Salär abkassieren können, auch ohne irgendwelche fachliche Kompetenzen. Der frühere deutsche EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger bezeichnete jedenfalls besagte Zahlen sogar als Blödsinn und die Diskussion als sinnentleert. Es ist klar, dass die EU-Bonzen wollen, dass diese enormen Umverteilungen weitergehen. Denn viele osteuropäische Länder sind de facto ausschließlich wegen der wirtschaftlichen Vorteile immer noch bei der EU, obwohl sie deren globalistische Agenda ablehnen. Würde die EU zerfallen, dann wären eben auch die schönen Versorgungsposten weg. Und darum muss der zerstrittene Staatenbund mit dem Geld unserer Steuerzahler geschmiert werden. Dementsprechend fordern die Autoren der IW-Studie, dass die Nettopositionen im EU-Haushalt wieder ausgewiesen werden. Denn dies sei aus Gründen der Transparenz geboten, nicht zuletzt, weil es um die Verwendung von Steuermitteln gehe. Kurzum, anhand der unterbreiteten Zahlen ist eindeutig belegt, dass Deutschland als größter Nettozahler den EU-Haushalt überproportional finanziert. Oder anders ausgedrückt, 2021 haben die Deutschen insgesamt 21,4 Milliarden Euro Steuergelder mehr an die Europäische Union gezahlt, als aus Mitteln der Europäischen Union an Deutschland zurückgeflossen sind. Also ein Minusgeschäft ohne Gegenleistung, obwohl immer wieder gebetsmühlenartig behauptet wird, wie sehr die Deutschen politisch und ökonomisch von der EU profitieren würden. Diesbezüglich waren die Briten viel schlauer. Denn schon 1979 forderte die damalige Premierministerin Margaret Thatcher für das Vereinigte Königreich, dass nicht mehr Geld nach Brüssel überwiesen werden dürfe, als von dort zurückfließe. Damit handelte die Eiserne Lady den Britenbonus aus, der sich zwischen 1985 und 2014 auf mehr als 111 Milliarden Euro belief. Das diesbezügliche Versagen der deutschen Bundesregierung, die nach wie vor eine erbärmliche Vasallenmentalität hat, wird weiter verschwiegen. Dafür aber zahlt der Deutsche immer mehr und mehr, während weite Teile der Bevölkerung verarmen. Daran wird sich wohl so schnell auch nichts ändern. Denn die Bundesrepublik ist längst nicht nur zum Sozialamt der EU, sondern dem der ganzen Welt verkommen. Und dafür wird der brave und untertänige deutsche Michel weiter hemmungslos ausgequetscht. Mit ihm, so scheint es, kann man wirklich alles machen. Doch wie lange noch?
Und folgende Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. 800 Milliarden. Verfassungsgericht erlaubt Teilnahme an Corona-Aufbaufonds. Die deutsche Ampelkoalition darf jubeln. Ihre Entscheidung, den deutschen Steuerzahler um voraussichtlich weitere rund 65 Milliarden Euro für den von der EU geplanten Corona-Aufbaufonds zu schröpfen, wurde gestern vom Bundesverfassungsgericht abgenickt. Das Aufbauprogramm mit dem Namen Next Generation EU umfasst inflationsbereinigt knapp 800 Milliarden Euro und soll vor allem angeblich besonders hart getroffenen Ländern wie Italien und Spanien zugutekommen. Das Geld soll, gemäß den Vorgaben des Weltwirtschaftsforums, unter anderem in Wasserstoffforschung, klimafreundliche Mobilität und ein digitaleres Bildungssystem fließen. Nicht nur, dass die Bürger, die Leidtragenden der Corona-Pandemie, für die Corona-Lügen der Regierung nun praktisch doppelt haften müssen, auch der weiteren gemeinschaftlichen Aufnahme von Schulden für globalistische Pläne sind nun Tür und Tor geöffnet. Soros-Vertreter macht Ungarn für hohe Asylzahlen verantwortlich. Ausgerechnet Gerald Knaus, Vorsitzender der unter anderem von George Soros und der Rockefeller-Stiftung finanzierten Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative, wird uns von den Systemmedien wieder einmal als Migrationsexperte präsentiert. Und als solcher unterstützt er natürlich weitere illegale Einwanderung. Die Wirtschaft, so das abgedroschene Scheinargument, sei darauf angewiesen. Für die wahnwitzigen Asylzahlen in Österreich macht er nun ausgerechnet Soros Intimfeind, den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, verantwortlich. Diesen dürfte der lächerliche Vorwurf nicht kümmern. Er beschützt weiterhin seine Bürger, wie zuletzt auch die europäischen Steuerzahler. So ist es allein Ungarn zu verdanken, dass ein weiteres 18 Milliarden teures Ukraine-Hilfspaket der EU nicht zustande kam. Berliner AfD-Richterin unter Terrorverdacht festgenommen. 3000 Polizisten stürmen bundesweit Wohnungen von Regierungsgegnern. Während das deutsche Volk noch immer aufgebracht ist über den furchtbaren Mädchenmord, eröffnet die Innenministerin eine neue Front. Sie verteidigt Land und Demokratie, allerdings gegen angeblich gewaltbereite Oppositionelle und sogenannte Reichsbürger. Die hätten angeblich einen Putsch geplant, weshalb der Staat mit sage und schreibe 3000 Beamten ausrückte und die vermeintlichen Redelsführer verhaften ließ. Eine Riesenshow. Ein aufwendiges Ablenkungsmanöver, werte Zuseher, wie wir morgen ausführlicher berichten werden. Europaweite Ausschreitungen marokkanischer Migranten. Im Rahmen der WM in Katar kommt es zu regelmäßigen schweren Ausschreitungen angeblicher Fußballfans aus Marokko. Nicht allerdings in deren Heimatland, sondern ausschließlich in europäischen Städten. Der offensichtlichen Machtdemonstration der nordafrikanischen Clans steht die Polizei in Brüssel, Antwerpen, Amsterdam, Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid, Lille, Mailand oder Pisa hilflos gegenüber. Bischof. UNO will Weltbevölkerung verringern. Der emeritierte Erzbischof von Asunción, Edmundo Valenzuela, hat das von der paraguayanischen Regierung geplante Kooperationsabkommen mit der EU scharf kritisiert und die Politiker des Nationalkongresses aufgefordert, das darin enthaltene, den Bildungsbereich betreffende Gesetz aufzuheben. Dieses, so der Bischof, würde verlangen, dass Paraguay die Führung der UNO im Bildungsprozess akzeptieren und sich deren Ideen und Prinzipien unterwerfen müsse. Diese würde dem Land ihre gescheiterte Bildung aufzwingen wollen, die sich auf Sexualität, das Geschlechterkonstrukt, die Geschlechterideologie und Abtreibung konzentriere. Und all das, Zitat, mit dem Ziel, die Weltbevölkerung zu verringern. Vor wenigen Wochen hat FTX, die drittgrößte Kryptobörse der Welt, Insolvenz angemeldet. Innerhalb weniger Tage war ihr Wert von über 30 Milliarden US-Dollar auf Null gesunken, nachdem Gerüchte über dubiose Machenschaften und nicht vorhandene Sicherheiten die Runde gemacht hatten. Seither laufen die Ermittlungen. Und die bringen Erstaunliches zutage. So tut sich hier bereits nach kurzem Graben wohl einer der größten Korruptionssümpfe auf, die es je gegeben hat. FTX, ein auf den Bahamas registriertes Milliardenunternehmen, kann offenbar nicht einmal eine Bilanz vorweisen. Selbst Kundenaufzeichnungen existieren nur fragmentarisch. So weiß man bisher nicht einmal, wie viele Anleger durch die Unternehmenspleite überhaupt geschädigt wurden. Zumindest hunderte Millionen Dollar sind spurlos verschwunden oder wurden für Immobilien auf den Bahamas ausgegeben. Lautend unter anderem auf die Eltern des Firmengründers Sam Bankman-Fried. Diese sind, wie ihr Sohn selbst, wiederum seit langem eng mit der Demokratischen Partei verbunden. Während die Mutter 2020 als Fundraiser für Mind the Gap, Silicon Valleys heimliche Spendergruppe, Geld für Biden und Co. sammelte, zeigte sich auf Reed selbst ihnen gegenüber höchst großzügig. Anfangs war noch von Millionen an Wahlkampfspenden die Rede. Doch Elon Musk spricht auf Twitter bereits von mindestens einer Milliarde US-Dollar, die hier geflossen sein soll. Nun hat es sich herausgestellt, dass ein großer Teil der bei FTX angelegten Gelder ausgerechnet aus der Ukraine stammen soll. Hilfszahlungen aus den USA, möglicherweise auch aus Europa. Der Verdacht auf Geldwäsche liegt daher nahe und lässt erahnen, warum der FTX-Chef bisher so glimpflich davon gekommen ist. So hatte die mit der Untersuchung von FTX betraute demokratische Abgeordnete Maxine Waters diesem zuletzt sogar Kusshändchen zugeworfen und sich bei ihm für die so offene Beantwortung ihrer Fragen bedankt. Die US-Demokraten sind offensichtlich nicht an einer Aufklärung interessiert. Und das könnte durchaus tiefergehende Gründe haben. So galt Alameda Research, ein Hedgefonds unter FTX-Kontrolle, als eine der wichtigsten Handelsplattformen der Kryptowährung Tether. Miterfunden und propagiert von Brock Pierce, einem ehemaligen Disney-Star mit fragwürdigen Beziehungen zu Jeffrey Epstein. Tether wiederum kann selbst keinerlei finanzielle Deckung nachweisen und wird, wie Darren Beatty von Revolver News feststellte, unter anderem zur Finanzierung von Rebellengruppen in Syrien und Myanmar verwendet. Den unglaublichen Verdacht, den er daher äußert, ist, dass FTX bzw. Tether für geheime Finanzaktionen der CIA benutzt wurden. Das würde auch erklären, warum das Weltwirtschaftsforum FTX so schnell von seiner Unterstützerseite entfernt hat und derzeit alles getan wird, um Spuren zu verschleiern. So wurde erst erklärt, dass Wahlkampfspenden auch an Republikaner gegangen seien. Im Vergleich zu den Demokraten allerdings in lächerlichem Ausmaß. Und laut Focus sollen nun sogar ausnahmsweise nicht die Russen, sondern gar die Chinesen an allem schuld sein. Offensichtlicher kann Ablenkung kaum laufen. Der Kärntner Ingenieur Ewald Friesacher ist nicht nur ausgebildeter Techniker, sondern, wie man sagt, ein Kärntner Original. Seit 40 Jahren gibt der Heimatforscher einen ganz besonderen Kalender heraus, den sogenannten altdeutschen Jahrgottweiser. Friesachers Kalender unterscheidet sich ganz wesentlich von allen anderen und ist vor allem auch gerade für Heimat- und traditionsverbundene Menschen ein Muss. Bernhard Regler hat mit Ewald Friesacher unter anderem über die Entstehung dieses einzigartigen Mondkalenders, dessen keltische Wurzeln und die Bedeutung für unsere Vorfahren gesprochen. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch.
Jetzt sind da sehr viele Informationen übers Brauchtum dabei. In unserer entwurzelten Zeit, die immer schnelllebiger und immer technikfokussierter ist, welchen Wert hat denn das Brauchtum generell noch?
Es wächst. Und das ist nämlich das Erstaunliche. Ich habe so als kleinen Werbeslogan dieser Kalender, und deswegen ist auch die Namensänderung vorgenommen worden, heißt jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt Alldeutscher, weil es einerseits für alle Deutschen ist, über alle Konfessionen hinweg, und zwar Norddeutsche, Ostdeutsche, Süddeutsche und Westdeutsche. Und andererseits, weil der Kalender ein gewisses Basiswissen aus dem All vermittelt. Ja. Also Lauf von Sonne, Mond und Erde. Was für jeden verständlich ist, also nichts Hochkompliziertes. Und durch die Grafik leicht fassbar. Ich sehe auf Anblick Vollmond, Neumond, dann sind nach dem keltischen Kalender noch die besonderen profilierten Tage der keltischen Doppelwoche eingetragen. Es ist also so, dass insgeheim nach dem keltischen Kalender immer Vollmond, der First Vollmond, ist sozusagen der Sonntag, und von dem aus richtet sich das auf, dass vom Neumond, der Neumondsonntag, die normale Woche, immer bis Samstag, und die abnehmende Woche hier grafisch erscheinbar ist. Und da ist eben, wenn man das durchnummeriert, vom Vollmond aus, ist der sechste, das ist eben der Samstag, der abnehmende, und der 13., das sind eben die kritischen Tage, wo man mehr im Gasthaus bleiben sollte. Mhm. Und spiegelbildlich die aufnehmende Doppelwoche, der 6. zunehmende Urfrauentag und der 13. zunehmende Frauentag. Und da kommt wahrscheinlich auch die Bewandtnis vom 13., dass das in der alten keltischen Mythologie die Zahl 13 und auch 6 eine gewisse Bedeutung gehabt haben. Das muss man ja auch erkennen, dass die Vorfahren und das bestätigt eben dieses Brauchtum, dass die Vorfahren viel mehr Intuition und Einfühlungsvermögen in diese kosmischen Vorgänge gehabt haben, weil er noch mit der Natur viel mehr verbunden war.
Und das Ganze auf ein Spezial. Ewald Friesacher zu Besuch beim Vater des alldeutschen Jagodweiser von Bernhard Riegler sehen Sie exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei auf1.tv. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss und die ist heute wie jeden Mittwoch der Buchtipp der Woche. Und der ist diesmal passend zu unserem auf1-Spezial der alldeutsche Jagodweiser für das kommende Jahr 2023. Denn bald schon beginnt das neue Jahr. Der alldeutsche Jagodweiser, ein Wand- und Mondkalender der besonderen Art, ist nur in limitierter Auflage erhältlich. Allerdings nicht im gewöhnlichen Buchhandel. Der Kalender ist als Kreisspirale nach Mondzeiten geordnet und bietet somit eine anschauliche Hilfe für Menschen, die im Einklang mit Natur und Kosmos leben wollen. Ist doch der Kreislauf des Mondes eine Art Biorhythmus der Natur und wirkt sich, das steht ja auch für die Wissenschaft mittlerweile außer Zweifel, direkt auf die verschiedensten Bereiche unseres Lebens aus. Das beiliegende alldeutsche Jahrbuch wendet sich an alle naturverbundenen Leser, denen Heimat ein unschätzbarer Wert ist und die Wurzel des eigenen Seins bedeutet. Denn nur wer weiß, woher er kommt, wird auch wissen, wohin er geht. Auf 68 Seiten findet man neben Daten auch aufbauende Worte und positive Anregungen für die Seele zu Ethik, Wahrhaftigkeit und das Gute und Schöne. Neben Volkstum, Brauchtum und Geschichte werden auch alternative Informationen zur Wahrung der Gesundheit und zeitlose Lebensweisheiten präsentiert. Das alldeutsche Jahrbuch zeigt Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart auf, gibt Einblicke in die Rätsel der Heimat und ordnet sich ein in den Mond- und Jahreskreis. Es ist als hilfreiche Ergänzung zum alldeutschen Jagodweiser aufwendig und liebevoll gestaltet worden. Der alldeutsche Jagodweiser kommt als Paket. Dieses kostet insgesamt 32,90 Euro und beinhaltet einmal den großen Kalender im Format A3, dazu das informative Jahrbuch im A4-Format und zwei Mond-Mini-Jahresplaner. Damit werden Sie gewiss bestens durch das nächste Jahr kommen. Sie können diese und viele weitere Bücher und Produkte in unserem Auf1-Shop kaufen. Und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.